Heute spreche ich mit dem Philosophen Richard David Precht. Die heutige Folge ist mal wieder ein wenig länger und das liegt vor allem daran, dass wir uns wunderbar und wunderschön in sehr, sehr vielen Themen verlaufen haben. Das ist natürlich die Stärke des Podcast-Formats, ist, dass es ein Gespräch ist und eben kein Interview. Wir sprechen von künstlicher Intelligenz über Politik, Mobilität, Biologie, Ökologie bis hin zu In-vitro-Fleisch. Also einen riesigen Themenbogen. Und somit bringe ich Ihnen jetzt gleich den Populärphilosophen Richard David Precht. Also eine gemeinsame Vision, irgendwie, auf die man sich alle einigen können, das ist gut, das geht ja jetzt in dem polarisierten Diskurs nur mehr so schwierig. Das ist irgendwie.
Ja, aber es weiß immer. Wann hat die Gesellschaft sich mal wirklich auf was einigen können? Nach dem verlorenen Weltkrieg.
Ja. Wenn alles kaputt ist.
Und da haben wir uns auch nicht geeinigt, sondern da haben die Amerikaner uns gesagt, wie wir das jetzt mal machen haben. Und die Engländer. Aber es war wirklich so. Geeinigt haben wir uns auch nie. Die DDR ist nicht durch eine Einigung von Kommunisten entstanden.
Das stimmt wohl auch. Ja,
ja, also es gab nie Einigung.
Ja, es ist natürlich, man sucht dann irgendwie in der Vergangenheit so ein bisschen die Illusion davon, dass es eine Einigung gab, weil das würde natürlich alles wieder einfacher machen.
Es gab eigentlich eine relativ kurze Strecke, wo die Diskussion etwas weniger polarisiert war. Hm. Und das war die Zeit nach dem Mauerfall bis vor wenigen Jahren. Ja. Also sozusagen die Zeit, die Sie jetzt am bewusstesten erlebt haben, das ist die historische Ausnahme gewesen. Also wenn ich noch überlege, in meinen Schuldiskussionen, wie Rechte und Linke sich unversöhnlich gegenüberstanden, ist das ähnlich wie heute gewesen. Also damals galt die CDU ja noch als rechte Partei. Auch in ihrem Selbstverständnis war sie deutlich rechts der Mitte und nicht die Partei der Mitte. Mhm. Und es gab Leute, die mit der SPD noch irgendwie linke Politik verbanden, so in die Brandzeiten und so. Mhm. Ich meine, das war ja eigentlich schon mal Helmut Schmidt, keine linke Politik mehr. Aber jedenfalls gab es da noch sowas wie weltanschauliche Auseinandersetzung. Und die Weltanschauungen verschwinden nach dem Mauerfall quasi. Da denkt man, okay, das war's jetzt. Es lohnt sich auch nicht mehr darüber zu streiten. Wir wissen, welches Modell das siegreiche ist und das geht jetzt immer so weiter.
Allein der Kapitalismus hat gewonnen und damit ist die Diskussion erledigt.
Damit ist die Diskussion erledigt und es geht den Leuten doch gut. Mhm. Und die Leute in der DDR, die wollten ja zu einem großen Teil jedenfalls, alle in den Westen wollten den Kapitalismus auch haben. Damit war die Diskussion eigentlich erledigt und hat die Würze und die Schärfe aus der weltanschaulichen Auseinandersetzung so rausgenommen, dass so ein Phänomen wie Angela Merkel möglich war. Also quasi unpolitische Kanzlerin.
Aber das ist ja, wenn Sie das grundsätzlich als etwas Negatives verstehen?
Ja, ich würde das mal wertneutral so beschreiben. Also sagen wir mal, jemand wie Angela Merkel konnte in einer bestimmten Gemengelage Kanzlerin werden und entsprach dieser Gemengelage, so würde ich es mal ausdrücken. Mhm. Also ein Mensch, der selber keine starken Wertüberzeugungen hat, der keine politischen Ziele hat. Ne? Das ist ja sehr auffällig gewesen. Es ist sehr schwer zu sagen, was war die Agenda von Angela Merkel? Warum wollte die eigentlich Kanzlerin werden? Mhm. Da fällt ihr wahrscheinlich selber nichts ein.
Gut, das hat aber ja demnach entsprechend eigentlich immer noch sehr gut funktioniert.
Ja, weil es eben diese ruhigen Zeiten waren. Es ging der Ökonomie gut. Ne? Wirtschaftlich ging es gut. Funktionierte alles. Mhm. Also sie hat ja ein bisschen auch die Ernte der schröderschen Politik dann einfahren können. Das funktionierte alles, aber es wurden natürlich für die Zukunft wichtige Weichen nicht gestellt. Das werden wir dann vor allen Dingen so in 10 Jahren oder so betrauern.
Das haben wir nämlich das letzte Mal, als wir uns hier getroffen haben, schon diskutiert, nämlich das Thema der Automatisierung und der immer steigenden Ungleichheit. Ja. Und dass man da eigentlich die Weichen jetzt mal bald setzen müsste und man es de facto eigentlich nicht tut. Und wo ich Sie fragen, sind Sie, weil damals klangen Sie, ich sag mal vorsichtig, nicht unbedingt optimistisch. Ja. Wie hat sich da Ihre Gefühlslage entwickelt?
Oh, da müssen wir verschiedene Sachen, das ist ja jetzt eine Riesenfrage. Die betrifft ja viele verschiedene Bereiche. Ich merke, dass das, was wirklich vor einem Jahr nicht da war, dass man anfängt, sich mit den gesellschaftlichen Folgen der Digitalisierung zu beschäftigen, dass das zunimmt, das Bedürfnis danach auch zunimmt. Ich würde das mal als Phase 1 bezeichnen, weil Phase 2 wäre, wenn man anfängt, ernstzunehmend über verschiedene Modelle nachzudenken. Das ist, so weit sind wir nicht. Mhm. Also Politik macht das nicht. Aber hinter den Kulissen, dass man sich anfängt, bedingungslose Grundeinkommen ist ja immer so das Schlagwort in dem Zusammenhang. Das ist ja nicht das Einzige, worüber wir nachdenken müssen. Aber die Parteien fangen an, hinter den Kulissen das Thema ernst zu nehmen. Und da hat sich was getan. Wo sich aber überhaupt noch nichts getan hat, auf all den Digitalkongressen, auf denen ich bin, die ganzen Vorträge behandeln die Ökonomie immer noch so, als hätte sie mit dem Rest der Gesellschaft nichts zu tun. Mhm. Das hängt auch damit zusammen, dass eine bestimmte Art des Vortrags millionenfach, würde ich schon fast sagen, kopiert, immer wieder auftaucht. Und die erklären immer nur, worin die ökonomische Disruption besteht. Mhm. Also was wird die Zukunft des Verkehrs sein? In welchen Bereichen müssen keine Menschen mehr arbeiten? Und dann kommt irgendwas mit lebenslangem Lernen und Veränderung der Gesellschaft und so. Aber sagen wir mal, so einen genauen Einblick, wer werden denn die realen Verlierer sein? Lass uns sie doch mal bitte benennen in dem System. Wie soll das Umlagesystem weiter funktionieren, wenn Maschinen keine Steuern zahlen und so? Diese Themen werden eigentlich immer noch nicht angeschnitten. Aber die beschäftigen die Menschen. Also es gibt unheimlich viele Leute, die das beschäftigt.
Glauben Sie, dass die, also ich habe das Gefühl, so die Digitalisierungskrise ist bei den Menschen so ein bisschen angekommen, als das mit der Facebook-Krise dann losging. Also wo es dann quasi persönlich wurde auf einmal. Jetzt einerseits natürlich Job weg und so weiter, das ist natürlich die eine Gefahr und die andere ist natürlich jetzt auch in der persönlichen, individuellen und auch in der zwischenmenschlichen Umgang.
Das hat die Leute haben Angst, ausspioniert zu werden und ihren Job zu verlieren. So verkürzt kann man sagen, was den Leuten an der Digitalisierung Angst macht.
Ist ja ganz berechtigt.
Das ist berechtigt, aber natürlich ist das unterkomplex,
klar,
weil sich ja die wichtige Frage nicht stellt, was kann ich denn tun? Hm. Ja, was wären denn die richtigen Schritte? Und da versuchen viele Menschen an der alten Arbeitswelt festzuhalten. Das ist so die Haltung, die Gewerkschaften haben.
Ja.
Ich hatte ein drolliges Gespräch vor einigen Monaten auf der Hannover Messe mit dem Betriebsratschef von VW. Das war ein Ausflug ins intellektuelle Ordovizium. Also ich habe mich selten so unterfordert gefühlt. Und das Interessante an diesem Gespräch war, dass er sagte, VW hätte mit der Belegschaft, ich glaube, 10 Jahre, einen 10-Jahres-Plan, dass es in den nächsten 10 Jahren keine betriebsbedingten Kündigungen gibt.
Okay.
Das ist das, was ich meine. Das ist nicht das Einstellen auf die Zukunft, sondern das ist Trotz.
Mhm. Aber das ist ja immer so ein bisschen, ich merke das auch viel bei so großen Unternehmen, ist immer noch ein bisschen so das Industrialisierungs-Mindset, das da so ein bisschen durchschwingt, oder?
Ja, also es ist dieses Betriebssystem, bürgerliche Arbeits- und Leistungsgesellschaft. Mhm. Das wird ja durch das zweite Maschinenzeitalter extrem in Frage gestellt und wird sich verändern. So wie im ersten Maschinenzeitalter das Mindset der Agrargesellschaft und der Adelsgesellschaft nicht nur in Frage gestellt wurde, sondern
beendet
über kurz
wurde.
Oder lang beendet wurde. Und ich glaube, so eine Art von Beendigung werden wir auch haben. Und so beim ersten Mal ist das ja auch nicht in einem Jahr beendet worden, sondern im Prozess von Jahrzehnten.
Mhm.
Aber dass wir im Grunde genommen vor einer ähnlichen vergleichsweise Umbruchssituation stehen und dass unser Verhältnis zur Arbeit und zu dem, was wir unter Leistung verstehen und so, sich verändert. Und da haben die Gewerkschaften kein Interesse dran, weil die Gewerkschaften versuchen, die alte Arbeitswelt trotzig zu retten, weil sie Angst haben, beispielsweise zu einem Grundeinkommen, dass es dann keine Gewerkschaften mehr bräuchte.
Hm.
Das ist übrigens aus einem wichtigen Grund, ist das eine Illusion. Es bestünde nämlich die Gefahr bei Einführung eines Grundeinkommens, dass die Unternehmen die Löhne senken.
Okay.
Regelrecht flächendeckend. Hm. Mal ihr sagen, pass mal auf.
Der kriegt ja sein Geld.
Habt ihr doch
schon. Ja, ja.
Ja. Wieso muss ich jetzt in der Bäckerei jemanden Stundenlohn von 10 Euro zahlen oder von 11 Euro? Ja, 5 reichen doch auch. Also es ist doch nicht so, als ob die Gewerkschaften nicht mehr gebraucht werden. Das haben die Gewerkschaften aber noch nicht verstanden.
Gutes Stichwort ist ja, man muss es leider einmal wieder zerkauen, ist ja das Universal Basic Income, also das Grundeinkommen.
Ja.
Ich habe die Erfahrung irgendwie gemacht, dass es sich als Gedankenexperiment, was bedeutet Arbeit für uns und so weiter, ganz praktisch eignet, aber irgendwie dann immer sehr schnell als utopisch und unmöglich bezeichnet wird.
Ist das noch so? Das ist nicht meine Erfahrung.
Ja?
Nee. Ich habe es nicht nachgeschaut, hat mir jemand erzählt, müssen wir mal gucken. Letztens eine Umfrage, wonach angeblich 50% der Bevölkerung die Idee gut finden.
Mhm.
Kommt mir viel zu viel vor, aber ich würde sagen, wenn ich einen Vortrag halte vor den industriellen Vereinigungen in Essen, dann habe ich nachher mindestens 50% der Leute, die mit mir reden, die sagen, dass sie das jetzt sehr ernst nehmen und zum ersten Mal anfangen, jetzt sozusagen zu erkennen, inwiefern das eine interessante Idee ist.
Mhm.
Und ich glaube, in diesem Stadium sind wir allgemein. Also bei jungen Leuten gibt es ja sowieso eine relativ breite Resonanz, also jedenfalls bei denen, die sich interessieren, aber bei den Älteren, die Einsicht, nicht von der Anthropologie zu argumentieren und zu sagen, die werden dann alle kreativ, sondern von der Ökonomie zu argumentieren und zu sagen, dass unsere Umlaufsysteme nicht zukunftsfähig im zweiten Maschinenzeitalter sind. Diesem Gedanken kann sich jemand, egal wo er weltanschaulich steht und egal was er für ein Menschenbild hat, nicht entziehen.
Weil die Sorge ist ja meistens, dass dann die Produktivität flöten geht. Also man hat ja dann immer dieses Negativbild, das merkt man.
Ich frage dann immer in den Raum zurück, wenn die Frage kommt, dann sage ich immer, wer von Ihnen, die da unten sitzen, würde morgen aufhören zu arbeiten, wenn er 1.500 Euro hätte.
Klar, klar.
Ich rede natürlich meistens vor einem Publikum, wo die Leute sehr viel mehr als 1.500 Euro haben und trotzdem noch arbeiten.
Ja.
Nein, also das ist der Reflex, wie Sie ja gerade sagten, ne? Sozusagen aus der Denkschablone bürgerlicher Arbeits- und Leistungsgesellschaft. Mhm. Da denkt man immer, wenn jemand genug Geld hat, wird er faul. Da wird der Konnex gemacht, dass die Leute in erster Linie deswegen arbeiten, weil sie mehr und mehr Geld haben wollen. Mhm. Und je näher man sich in die Arbeitswelt reinzoomt, umso komplexer wird die Motivationsstruktur von Arbeit. Also für die Tätigkeit, die ich mache, werde ich gut bezahlt. Aber meine Hauptmotivation ist in meiner Lebenssituation mit Sicherheit nicht Arbeit. Nicht Geld. Ja, das ist natürlich eine schöne Folge. Ja, aber wenn ich jetzt morgen für das, was ich tue, kein Geld mehr bekäme, würde ich nicht aufhören zu arbeiten. Mhm.
Das bringt mich zu einem Thema, darüber haben wir auch neulich eine Studie geschrieben, nämlich die der Postwachstumsökonomie. Also die Frage, wie entkoppelt man dieses Mindset mit dem ewigen Wachstum, das so einfach nicht weitergehen wird und es ja in den meisten Zahlen ja auch nicht mehr tut. Bis auf vielleicht jetzt zum Beispiel in China und vielleicht Indien und so weiter. Das ist ja irgendwie ein Mindset-Problem, das wir nicht hinkriegen, weil es ist ja irgendwie so ein evolutionärer Grundinstinkt zu sagen, man muss wachsen, wachsen, wachsen und sich weiterentwickeln.
Ja, das ist, ich würde gar nicht sagen, dass es ein evolutionärer Grundinstinkt ist, weil es sehr, sehr lange Gesellschaften gegeben hat, für die das Wachstum überhaupt kein Ziel war. Hm. Deswegen wäre ich vorsichtig. Also ich bin ja so ein großer Freund, mich mit biologischen Theorien zu beschäftigen, weil Biologie ein großes Steckenfeld von mir ist. Ich glaube, dass das nur nicht stimmt. Es gibt auch übrigens im Tierreich Unmengen von Beispielen von nicht auf Wachstum angelegten Populationen und so. Aber das ist ein spannendes Thema. Mhm. Nein, ich glaube, das hängt mit dem Kapitalismus zusammen. Der Kapitalismus ist auf Wachstum angewiesen. Das ist ein Teil seiner Grammatik. So funktioniert er. Und nicht kapitalistische Gesellschaften, man gucke sich die alten Griechen zum Beispiel an. Ich meine, die griechischen Philosophen haben sich viel Mühe gegeben, Gesellschaftsentwürfe sich zu ersinnen, die nicht auf Wachstum angelegt waren. Das gesamte Mittelalter hat jegliche Form von Wachstum, Fortschritt gab es übrigens noch nicht, ein sehr moderner Begriff, von Wachstum und Fortschritt versucht auszubremsen. Und Thomas von Aquin sagt, Gott macht die Preise nach der Nützlichkeit, nach der Seltenheit. Es gibt ein statisches Weltsystem, was Gott vorgegeben hat und das man nicht sprengen darf. Mhm. Aus Angst, dass Dynamiken entfaltet werden, die man machtpolitisch nicht mehr unter Kontrolle hat. Das war so. Und dann gibt es Gesellschaften, ich denke mal an Stammesgesellschaften, an Wildbeutergesellschaften, Menschen, die im Regenwald leben und so weiter. Da gibt es keinen Wachstumsbegriff. Mhm. Also der Wachstumsbegriff liegt nicht in der Biologie des Menschen, aber er liegt in den Systemzwängen der kapitalistischen Logik.
Gut, das ist insofern für mich interessant, weil ich eben das Gefühl hatte, dass der Westen, jetzt mal ganz plakativ gesagt, basiert ja immer sein Argument der weltweiten Dominanz, solange es noch gibt, eben genau darauf, oder? Ja.
Das entsteht im 19. Jahrhundert. Mhm. In dem Buch, was ich gerade geschrieben habe, beschäftige ich mich viel damit. Sehr, sehr viel. Also quasi mit dem Selbstverständnis der Industriegesellschaft im 19. Jahrhundert. Und auch, wie man die Evolution in seinen Dienst genommen hat. Dazu nur eine ganz kleine Anmerkung. Darwin hat seine Theorie der natürlichen Selektion in Auseinandersetzung mit einer populärwissenschaftlichen Schrift über Adam Smith entwickelt. Mhm. Nicht auf den Galapagos-Inseln. Also, es war nicht so, dass er da die ganzen Finken identifiziert hat und dann festgestellt hat, die haben doch alle mal einen gemeinsamen Vorfahren gehabt. Mhm. Weil er hatte keine Ahnung von den Finken auf den Galapagos-Inseln. Er wusste nicht, was Finken sind. Es ist schon schwierig genug für einen jungen Mann mit 23 Jahren die heimische Tierwelt zu kennen. Aber auch ich bin Ornithologe und zwar aus Leidenschaft. Aber wie lange bräuchte ich bei unbekannten Vogelarten, um einzuschätzen, was das ist? Ja. Das heißt, er hat tatsächlich die Vorstellung, es gibt einen Wettbewerb und in dem Wettbewerb setzen sich die Fittesten durch. Und dass das so ist, klingt erstmal grausam und brutal, sorgt aber zu funktionierenden Ökosystemen. Diesen Gedanken hat er aus der Wirtschaftstheorie auf die Biologie übertragen und der ist dann von der Biologie wieder als Rechtfertigung auf die Gesellschaftstheorie übertragen worden. Das ist der eigentliche Prozess dahinter. Sehr interessant, das nur mal am Rande. Mhm. Deswegen interessant, diese biologistischen Argumentationsstrukturen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben das Problem, eine Postwachstumsgesellschaft ist im Kapitalismus nicht vorgesehen. Und wenn wir auch da noch einen ganz kleinen Ausflug in die Geschichte machen, der erste, der sich meines Erachtens damit intensiv auseinandergesetzt hat, war John Stuart Mill. Mhm. John Stuart Mill war ja, als er seine politische Ökonomie schrieb, 1848 veröffentlicht, immer hin und her gerissen zwischen Liberalismus und Sozialismus. Er konnte beiden was abgewinnen und fand beides in reiner Form falsch, was ich übrigens auch tue. Man hat immer wieder versucht, Vermittlungsvorschläge zu machen. Und er schreibt in dem Buch, wenn wir mal auf das Niveau gekommen sind, dass hier keiner mehr hungert und keiner mehr arm ist und so weiter, dann müssten wir versuchen, einen stationären Zustand, so nannte er das, zu erreichen. Das ist das Gleiche, was Postwachstumsgesellschaft ist. Und zwar mit einem Argument, der sich in dem Buch findet, wo er sagt, wenn wir das nicht tun, ich meine, natürlich ist es sinnvoll, die Wälder zu roden in Großbritannien, um daraus Ackerland zu machen und auf dem Ackerland was anzupflanzen oder Schafe weiden zu lassen, um die Bevölkerung zu ernähren. Aber wie sieht denn England in 100 Jahren aus? Dann ist der letzte Baum gefällt und so weiter. Wer möchte da noch leben? Also diese Argumentation 1848, also schon wirklich zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt, macht sich einer der wichtigsten Denker auch des Kapitalismus Gedanken darüber, wie das gehen soll.
Und wie schaffen wir jetzt den Übergang? Weil das ist erfahrungsgemäß, das haben wir schon vorhin gehabt, sagen, der Kommunismus hat verloren, das heißt das also Böse und der Kapitalismus hat gewonnen.
Also sagen wir mal, der Kommunismus als Staatskapitalismus, so müsste man es genauer beschreiben, weil es gibt tausende Kommunismen.
Ja, ist ja so.
Ja. Also der staatskapitalistisch-dirigistische Kommunismus. Den dürfte sich niemand, der bei Trost ist, auf eine Ansatzweise wieder wünschen. Und der war auch ökonomisch das deutlich unterlegene Modell. Und der war auch moralisch das unterlegene Modell. Also da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Sondern die Zukunftshoffnungen gehen ja in eine andere Überlegung. Nämlich die Frage, ob das, was ursprünglich mal fast alle, von wenigen Ausnahmen abgesehen, Verfechter des Kommunismus, da gab es viele, von Frankreich, England, 1820er, 1830er, 1840er Jahre, was die eigentlich wollten, war genossenschaftliche Selbstbestimmung. Das ist der zentrale Gedanke. Die wollten keine Staatsdiktatur. Die wenigen kannst du an einer Hand aufzählen, die das wollten. Auch Marx wollte das nicht. Und die Verführung ist ja zu sagen, wenn wir genossenschaftlich wirtschaften, dann kann sozusagen die Gruppe, die daran beteiligt ist, diese Ziele bestimmen und müsste versuchen, aus dem Systemzwang des Großen und Ganzen immer mehr auszubrechen. Das ist im Augenblick das, was viele jüngere Leute fasziniert. Und in dem Zusammenhang kommen ja so Begriffe wieder wie Allmende oder Commons. Ne? Also kann man nicht seine Schafe auf einem Acker weiden lassen, der Gemeinde gehört. Kann man nicht seine Felder beim Bauern pachten und da sein Gemüse anbauen. Dann braucht man kein Plastik mehr und so. Also es geht ja sehr viel immer in diese Dinge do it yourself. Und tu es in Gemeinschaften, in Genossenschaften. Das ist eigentlich so der im Augenblick dominante Gedanke, wo ich sagen würde, der beschäftigt die Menschen und da muss man konstruktiv weiterdenken.
Ja, der Grund, warum ich das so plakativ gesagt hatte, weil das eben, man merkt es ja auch in dem amerikanischen Diskurs ganz stark, dass dann solche Wörter, die ja eben in Nuancen und in der Auseinandersetzung damit ja eigentlich wirklich sinnvolle Prozesse und Bereiche hätten, eben so dermaßen von diesem einen Wort dominiert werden, in dem Fall ist entweder Sozialismus oder Kommunismus.
Also in Amerika ist das ja ganz krass.
Absolutely off the charts.
Also da ist ja jeder halbwegs kritische Intellektuelle ein Kommunist. Aber bei uns ist das natürlich ein bisschen anders. Wir haben ja eigentlich immer, wenn man mit jemandem Konservativen spricht, dann kriegt man denselben Satz zu hören seit meiner Kindheit. Das ist immer, der Kommunismus ist eine schöne Idee, aber der Mensch ist nicht so. Und da kommen wir wieder zurück zu den biologistischen Argumentationsmustern. Der Mensch ist zu einem ganz, ganz großen Teil ein Ergebnis seiner Sozialisation. Und in eine Gesellschaft, die eine Form von ökonomischem Egoismus belohnt, wird sehr viele ökonomische Egoisten hervorbringen. Eine Gesellschaft wie das Dritte Reich, die als Kaltblütigkeit und Tapferkeit als Ideal feiert, bringt ziemlich viele tapfere, kaltblütige Arschlöcher hervor. Also da gibt es ja Zusammenhänge. Und deswegen muss man vorsichtig sein. Also es gibt diesen schönen Satz von Carl Schmitt, der gesagt hat, wer Menschheit sagt, will betrügen. Und all diese Feststellungen, der Mensch ist am besten noch verbunden mit dem Satz nur. Also der Mensch ist nur die Summe seiner Daten oder der Mensch ist nur ein Raubtier und so weiter. Das ist halt eine Ideologie. Eine Ideologie ist eine einseitige Übertreibung dessen, was der Mensch ist und den gesellschaftlichen Schlussfolgerungen, die ich daraus ziehe.
Bringt uns noch immer an der Frage nicht herum, wie man so einen Systemwandel langsam einleitet. Weil ich habe jetzt auch gemerkt, zum Beispiel, dass das Konzept des Genossenschaftlichen, das sitzt mir viel wärmer, da kann man sich schon emotional und intellektuell besser ran nähern.
Ja.
Das wäre zum Beispiel mal ein sehr guter Schritt. Ich habe übrigens auch gemerkt, dass die Genossenschaftsbanken auch irgendwie gerade ganz, ganz cool wieder in sind.
Ja, das sehe ich mit Freude, weil die Genossenschaftsbanken haben übrigens ähnlich wie die Sparkassen in Brüssel keine Lobby und sind natürlich erstmal massiv von Fintechs und Blockchains bedroht. Na, der berühmte Satz von Bill Gates, ne, es muss Banking geben, aber keine Banken. liegt wie ein Damoklesschwert über allen Banken und behandelt aus der technischen Perspektive die Volksbanken und Sparkassen noch schlechter als die pfiffigeren privaten Banken. Mhm. Sodass sie im Augenblick erstmal einerseits werden, könnten sie wieder beliebter werden, da müssen sie eine Menge für tun. Ich habe sehr viel mit Genossenschaftsbanken und Sparkassen zu tun. Die laden mich sehr häufig ein. Mhm. Und ich sage immer, ihr habt dann eine Chance zu überleben, wenn ihr den ethischen Mehrwert zentral in den Mittelpunkt stellt. Und den, das haben sie sehr lange nicht getan. Ne? In den Zeiten, als Investmentbanking und Spekulation so in waren und so weiter, haben sie sich ähnlich benommen. Aber sie müssen diesen Mehrwert herausstreichen. Sie müssen zeigen, dass sie die Guten sind. Sie müssen auch zeigen, dass sie ökologisch die Guten sind. Da haben sie beide eine Menge zu tun.
Ja. Komme ich gerade sehr gerne zu dem Thema, weil Neoökologie und ökologische Fragen sind ja jetzt gerade auch in den jüngeren Generationen jetzt gerade das Thema. Und da treffen wir auch wieder irgendwie so das Problem, oder ich sage das wieder jetzt ein bisschen ein amerikanisches Mindset, aber dieses Kapitalismus-Mindset um jede Kost. Ja. Ist wichtiger als jetzt eben so, sagen wir mal, moralisch höhere Ziele, wie zum Beispiel eben ökologische Fragen. Wie schätzen Sie das momentan ein, die Lage dazu?
Ich glaube, es öffnet sich gerade, ausgelöst durch Greta und Co., öffnet sich gerade ein Zeitfenster. Wir wissen nicht, wie lange das ist, 5 Jahre, 10 Jahre. Danach wird es sich irgendwann wieder schließen. Und wir müssen gucken, dass wir in diesem Zeitfenster so weit wie möglich kommen. Die Politiker haben begriffen, also auch die konservativen Unionspolitiker, Schäuble, Manfred Weber und so weiter, dass sie über dieses Thema nicht lachen dürfen. Westerwelle hat das schmerzlich erfahren. Mhm. Nachdem er seine spöttische Bemerkung gemacht hat, hat er sich überall unbeliebt gemacht. Da hat er sich an den Rand gestellt in einem Ausmaß, wie ihm das gar nicht bewusst war. Nur, es ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich das Thema grundsätzlich anfange ernst zu nehmen oder ob ich in der Lage bin, mich mit vielen Lobbys anzulegen.
Ja, oder eben, ich weiß es politisch gerade gut und deswegen...
Ja, ich hab vor kurzem in der Augsburger Allgemeinen ein Interview gegeben und habe über Verbote gesprochen. Ich habe sogar diesen Satz gesagt, Menschen lieben Verbote, ich meine das auch ernst und bin dafür vielfach angegriffen worden, zum größten Teil von sogenannten Liberalen. Die sagen, ne, also da werden Vergleiche mit der DDR angestellt oder mit China oder sowas. Ich meine, muss ich mir überlegen, also erstmal waren in der DDR und in China meines Wissens weder SUVs verboten, noch Plastiktüten, noch Massentierhaltung. Und jetzt muss man mal einen wichtigen Gedanken machen. Es gibt durchaus einen liberalen Anteil in meinem Denken. Also ich fühle mich manchmal auch wie John Stuart Mill, der zwischen zwei Polen hin und her gerissen ist und versucht, zwischen denen zu vermitteln. Und da muss ich mal sagen, wer Freiheit als einen wichtigen Wert erkennt, dem muss auch die Freiheit der künftigen Generationen wichtig sein. Und wenn wir die Lebensgrundlagen verfrühstücken für die künftigen Generationen, dann rauben wir denen die Freiheit. Mhm. Und was die Liberalen mit der Freiheit, dem Recht auf SUVs, Plastiktüten und Massentierhaltung meinen, ist nicht Freiheit, sondern das ist der Egoismus der jetzigen Generation auf Kosten der nächsten zu leben. Mhm. Das müssen wir mal klar sagen. Kein ernsthafter nachdenklicher Liberaler kann daran ein Interesse haben. Also was sich hier als Liberalismus tarnt, ist die schnödeste Form von Egoismus.
Und der Liberalismus, also die argumentative Ecke, kommt dann da stark aus dem Wirtschaftlichen.
Weil klar, also ich habe zwei Leute, die sich aufregen, wenn ich über Verbote spreche. Mhm. Das eine sind die AfD-Leute, die stellen immer den DDR-Vergleich an.
Okay.
Und das andere sind die Liberalen, die sagen, das geht den Staat nichts an. Außerdem kann das ja jeder Konsument von alleine entscheiden, ob er Plastik haben will oder nicht. Und meine Argumentation dagegen ist, ich kann das nicht. Mhm. Meine Argumentation ist, ich bin in meinem Leben ziemlich viel beschäftigt und das wäre ein Fulltime-Job. Zu gucken, wo ich in Düsseldorf am besten Gemüse mir irgendwo besorgen kann, das nicht in Plastik verpackt ist und so weiter. Ich käme in meinem Leben überhaupt nicht mehr daraus, mich einzig und allein damit zu beschäftigen. Das geht überhaupt nicht. Mhm. Wäre es aber das Gemüse hier im Supermarkt nicht plastikverpackt, sondern wir hätten eine andere Lösung dafür gefunden, wäre mir enorm damit geholfen. Ich würde es großartig finden, dass das so ist. Und zum Thema Lieben, man muss sich ja mal vorstellen, im Straßenverkehr haben wir tausende von Verboten. Was machen die? Die sichern die Freiheit des Verkehrsteilnehmers. Ich habe nämlich keine Freiheit im Verkehr mehr, wenn ich weiß, jeder Assi kann fahren, wie er will. Dann riskiere ich mein Leben und kann mich also nicht mehr frei in den Verkehr begeben. Mhm. Ja, also Verbote sichern Freiheit. Wenn man das nicht versteht, hat man Liberalismus nicht verstanden.
Wenn wir noch bei dem Ökologie-Thema sind, weil mich das gerade auch sehr brennend interessiert, eben genau diese Frage von, da lebt eine Generation auf Kosten der nächsten und jetzt steht mal eine Generation, sage ich mal vorsichtig, auf und rebelliert jetzt mal. Davor gab es nicht wirklich viel zu rebellieren. Ich finde das eigentlich eine ganz schöne Rebellion.
Stimmt, die haben endlich was zu rebellieren. Das ist ein guter Gedanke.
Hat mich auch total gefreut.
Ja, das ist ein schöner Gedanke. Bin ich noch gar nicht drauf gekommen, aber das stimmt.
Eben, und da wäre jetzt eben die Frage, ist das eigentlich mal eine positive Revolution zu einem gewissen Sinne? Die ist ja nicht so politisch geladen, sondern da geht es eher wirklich um... Oder ja. Ist die politisch geladen?
Doch, die ist natürlich politisch geladen. Und sie ist natürlich, sie stellt, man muss sich ja überlegen, das bisherige System hat nach 45 oder 49 darin bestanden, immer sehr, sehr kleine Schritte zu machen. Mhm. Und jetzt müssen wir plötzlich Riesenschritte machen und unser gesamtes System hat noch nie Riesenschritte gemacht. Wir müssen diese erfolgreiche Form des Wirtschaftens, die wir hier haben, und der stärkste Kitt dieser Gesellschaft ist das Wirtschaftswachstum. Das ist die Identifikation früher mal mit Deutscher Bank und Mercedes. Das ist heute nicht mehr so stark, aber im Grunde genommen, ja, es war aber über lange Zeit so. Man kann wirklich sagen, das Hakenkreuz hat das christliche Kreuz abgelöst und der Mercedes-Stern das Hakenkreuz. Das war sozusagen Deutschlands wirtschaftliche Kraft und Qualität in der Produktion von Gütern. War die stärkste Identitätsgrundlage dieser Gesellschaft. Mhm. Und jetzt zu sagen, wir müssen aus dem schneller, höher, weiter raus und müssen andere Prioritäten setzen, das ist für viele Leute noch eine unglaubliche Denkblockade, die dazu führt, dass ein nicht ganz unbeträchtlicher Teil der Bevölkerung dann lieber am Klimawandel zweifelt.
Das würde ich ja,
das ist natürlich das ist die Möglichkeit, gesund aus der Sache rauszukommen. Man muss sich nicht umdenken. Menschen, es gibt sehr interessante Studien schon auch wieder im 19. Jahrhundert über die, oder Beobachtungen über die Frage mit dem Umdenken. Also, mein Leben neu zu justieren, mache ich nur unter sehr, sehr extremen Bedingungen. Das mache ich natürlich, wenn ich in den Knast komme, muss ich meine Verhaltensweise neu überdenken, weil ich, sagen wir mit einer sanften Tour da vielleicht nicht durchkomme. Mhm. Wenn ein sehr geliebter Mensch stirbt, löst das in mir häufig größere Sachen an, neu über mein Leben nachzudenken. Aber im Alltag wirst man kaum jemanden treffen, der es liebt, sich grundsätzlich in Frage zu stellen und sein Weltbild neu zu sortieren. Okay. Und das ist aber etwas, was uns das abnötigt. Und das ist für sehr viele Menschen eine Überforderung. Und wenn Menschen überfordert sind, werden sie wütend und trotzig. Und das ist das, was wir da im Augenblick erleben bei den sogenannten Klimaskeptikern.
Weil der Mechanismus, den es ja eigentlich braucht, um so einen wirklich starken Umschwung zu machen, ist ja dann meistens eine persönlich-individuelle Krise. Ne? Also genau. Im Knast gehen ist ja zum Beispiel eine Krise. Und das Blöde mit dem Klimaproblem ist,
dass es keine individuelle Krise ist. Also ich fand das interessant, dass Christian Lindner das da gesagt hat. Ich kenne ihn ja auch ein bisschen. Und mich gefragt, warum hat er das gemacht? Und der Punkt ist, für eine Partei, für die Wirtschaftswachstum ein regelrecht religiöser Inhalt ist und auch Ressourcenverbrauch völlig in Ordnung ist und ohne den geht es ja auch nicht, ja, steht plötzlich vor dem Problem, ja, dass es unter dem Zeichen des Klimawandels und der Ressourcenausbeutung das, was immer gut war, jetzt schlecht ist und hat keine Antwort auf die Frage. Außer sich über Verbote lustig zu machen. Ja, oder sich über die sich engagieren, lustig zu machen. Aber sie haben nichts. Sie haben innerhalb kürzester Zeit ihre Zukunftsfähigkeit eingebüßt. Obwohl sie doch noch diejenigen waren, die im letzten Wahlkampf am stärksten für Zukunft standen.
Haben sich die Koordinaten total
verdreht. Mhm. Also die FDP schafft es nicht, die Ökologie richtig zu implementieren.
Obwohl sie sonst, würden Sie sagen, einigermaßen politisch, also ich habe das Gefühl, also die... Es ist ja eine der Parteien, wir haben ja in Österreich auch so ähnliche, die würde man ja in das Lager der Neoliberalen eigentlich schmeißen.
Ich hab in Österreich mit einer Dame geredet, die von den Liberalen ist und da ein hohes Amt macht, die fürs bedingungslose Grundeinkommen ist.
Mhm. Ja.
Ich war jedenfalls sehr überrascht über die Liberalen.
Ja gut, aber die müssen ja auch nicht immer eine homogene Meinung haben.
Nee, aber das war interessant.
Aber die argumentieren dann sicherlich auch aus dem, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen kann man die Produktivität dennoch wahren oder fördern, oder? Das wird ja deren einziger Zugang sein können, weil sonst ist deren zentrales Mantra weg.
Also ich gehe mal davon aus, dass wir eine Produktivitätssteigerung auf jeden Fall bekommen durch die Digitalisierung. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das bestreiten, aber nicht viele. Ja, gibt auch ein paar Argumente, über die man nachdenken muss, aber allgemein ist es zu erwarten. Bislang ist sie nicht messbar. Wir haben noch nicht mal einen Produktivitätsanstieg, seit wir das Computerzeitalter haben. Das ist das berühmte Solow-Problem. Mhm. Robert Solow, schon mal gehört?
Schon mal gehört.
2002 meine ich oder so gestorben. Nobelpreisträger, der in den 50er Jahren einen Aufsatz geschrieben hat, Theory of Economic Growth, wo er gesagt hat, der größte Treiber der Produktivität ist weder das eingesetzte Kapital, noch das Verhältnis von Arbeit zur Entlohnung und so weiter. Und der größte Treiber ist der technische Fortschritt. Und der hatte sich gewundert, seit Mitte der 90er Jahre, dass sich nirgendwo der technische Fortschritt des Computerzeitalters irgendwo messen lässt.
Ja, genau.
Und das ist bis heute so, dass da nicht viel ist. Das heißt aber nicht, dass ich daran zweifle. Also ich glaube, das wird eine Weile dauern, bis die Sachen durchschlagen. Ich könnte das auch erklären, warum das so ist. Aber ich glaube, die Produktivität wird steigen. Und wenn die Produktivität steigt, gibt es mehr zum Verteilen. Aber trotzdem ist damit natürlich das Problem noch nicht gelöst, steigende Produktivität mehr zu verteilen und gleichzeitig weniger klimaschädlich und weniger Ressourcenverbrauch. Das arbeiten wir schon ein bisschen an der Quadratur des Kreises.
Aber es ist ja schon gefühlt so, dass die Fehlannahme, dass wir auf der Erde in einem geschlossenen System sitzen, ist ja der Grundfehler der ganzen ökologischen Debatte, oder?
Inwiefern?
Naja, insofern, als dass wir Energie auch kriegen können, ohne dass wir Ressourcen innerhalb des Planeten verbrauchen.
Sondern aus dem All holen, oder?
Zum Beispiel.
Halte ich alles für denkbar und halte ich für möglich. Wir befinden uns, also es gibt ja in der Frage, wie lösen wir das Problem, zwei Fraktionen. Das eine ist die Fraktion der Techniker. Die sagen, ne, der technische Fortschritt wird uns helfen, auch das Problem in den Griff zu kriegen. Wir haben bisher alles mit Technik in den Griff gekriegt. Und das andere sind die Verzichtsapostel, so Nico Pech an der Spitze, ja, die sagen, du musst dein Leben ändern, du musst einen ganz kleinen ökologischen Fußabdruck darfst du nur noch haben und den Rest darfst du eigentlich nicht mehr. Es darf keinen Luftverkehr mehr geben. Er selber bewegt sich ja, soweit ich weiß, auch nur mit dem Fahrrad und mit der Bahn. Also und ich glaube, dass die Wahrheit bei beiden liegt. Das ist einfach deswegen, weil der technische Fortschritt nicht schnell genug sein wird und auch nicht global genug. Und auch nicht jeder wird sich das leisten und das machen. Das heißt also, es ist ja auch kein Widerspruch, beides für richtig zu halten.
Finde ich auch.
Ja. Und aber in der politischen Diskussion wird immer A und B miteinander ausgespielt. Und die Grünen machen, um mehrheitsfähig zu sein, setzen nur auf A. Also das Wort Verzicht hört man von keinem Grünen. Also vielleicht von Grünen in Kommunalverbänden, aber nicht von der Spitzenpolitik. Obwohl wir Verzicht und Verbote brauchen. Und jetzt noch mal im Ernst. Ich meine, wenn es keine Plastikverpackung in Deutschland mehr gibt, wer ist dann unglücklicher? Also vielleicht die Industrie, die es herstellt.
Ja, ja, gut.
Aber ich meine, nein, aber im Ernst, ich meine, was wird uns denn da abgenötigt? Wenn wir etwas seltener fliegen, weil es teurer geworden ist. Wenn wir etwas weniger Fleisch essen, wir auch aus gesundheitlichen Gründen ausgesprochen wünschenswert, dafür aber noch hochqualitativ ist. Ich meine, das ist doch alles nicht furchtbar.
Ich finde den Spagat da auch eben so spannend, weil ich denke mir, auf der einen Seite zum Beispiel die Flugroute Frankfurt-München gehört abgesagt. Da soll man dann gefälligst im Zug fahren.
Da ist man übrigens einer Meinung mit der Lufthansa. Die Lufthansa macht in innerdeutsch Verluste. Die macht keine Gewinne. Die deckt das ab. Aber die macht keine Gewinne damit. Die machen ihre Gewinne nur mit Langstreckenflügen. Also es ist wirklich so. Sagt der Spohr selber. Das ist jetzt keine irgendwie krude
Verschwörungstheorie,
als das München noch geholfen hat.
Ja.
Nein, das ist tatsächlich so. Okay. Das ist defizitär, der innerdeutsche Luftverkehr. Das Problem, was man hat, ist, wenn man in einem Jahr aussteigen würde aus dem innerdeutschen Luftverkehr oder aus dem Fliegen unter 1000 Kilometern, dann hätte man ein irrsinniges Problem, was man jetzt schon hat, mit den Zügen.
Ja, das ist Zügen.
Ich meine, Wochenende nach Berlin fahren ist ja eine Tortur. Also wir müssten ja sofort, heute, anfangen, neue Trassen zu legen. Oder vielleicht sogar, mein Lieblingsthema, eine Magnetschwebebahn. Das wäre, glaube ich, mit Abstand das Schlauste, was man hätte machen können. Also gerade hier die Brandenburg-Strecke. Da kann man nämlich im 7- oder 8-Minuten-Takt kann man die Wagen da lang schieben. Ja? Also das wäre irre. Technik ist ja alles da.
Das ist bei allen Mobilitätsfragen so. Die Technik ist eigentlich weit voraus von dem, was wir dann irgendwie politisch durchgesetzt kriegen.
Ja, dass wir die Magnetschwebebahn nicht gemacht haben. Damals, ja, weil es war genau die Zeit, als das Fliegen günstiger wurde. Das ist so ähnlich wie die Amerikaner haben ja ab einem bestimmten Punkt ihren Bahnverkehr nicht mehr ausgebaut. Ist ja lustig, in den USA Zug zu fahren, weil es das Gefühl, man ist in den 50er Jahren
oder Bus oder Zug.
Wo historischen Film angeht, so Hitchcock-Filme aus den 60ern. Da ist ja nichts mehr passiert. Ne? Und das ist deswegen, weil die Autolobby so stark war. Aber bei uns, wir müssen den Bahnverkehr massiv ausbauen.
Die Autolobby hier ist auch nicht schwach.
Bis das alles gebaut ist. Ich meine, da müssen wir doch sofort mit anfangen.
Ja.
Ja, und die Autolobby wird ja schwächer und schwächer werden. Je länger ich darüber nachdenke, umso differenzierter wird auch mein Bild über den Zukunftsverkehr. Ich bin jetzt gar nicht mehr so überzeugt von autonomen Autos.
Nicht?
Nee.
Weil ich finde zum Beispiel, auf der Autobahn machen die sich wunderbar. Ja. In der Stadt sind sie ein bisschen schrottig. Aber auf der Autobahn decken sie das menschliche Problem.
Ich glaube, dass das autonome Auto nicht disruptiv genug ist. Das Problem beim selbstfahrenden Auto ist, was mich daran stört. Ich meine, ich finde es ja besser als den jetzigen Verkehr. Aber ob es deswegen das Beste ist, immer eine andere Frage. Wenn wir hier Schienenverkehr machen in der Innenstadt, jetzt nicht so dicke Straßenbahnen, sondern eher so was wie eine Raupe auf der Kirmes. Mhm. Relativ kleine Wagen, die so alle 100 Meter halten und wo man immer an- und zusteigen kann. Dann braucht man eigentlich nur noch hier für Transporte, für Feuerwehr, für Polizei, für Special Effects Fahrzeuge. Also ob dieser Gedanke, der Fehler beim autonomen Fahren nicht ist, wir behalten, jemand beansprucht viel Raum für sich alleine als Individualverkehr. Ob das wirklich disruptiv gedacht ist oder ob das nicht eigentlich noch an etwas festhält, was nicht die Zukunft ist. Und das wichtigste Argument ist, ich sehe zwei Sachen, die mich stören. Das eine ist, in der Stadt funktioniert das autonome Fahren nur bei Totalüberwachung. Was ich hier an Freiheitseinschränkungen in Kauf nehmen muss, durch Sensorentechnik und Kameras und so weiter. Das fängt ja schon damit an, wenn wir uns da auf die Kreuzung stellen, im Zeitalter des autonomen Fahrens, und wir beide hüpfen da hin und her, bleibt jedes Auto stehen. Steigt keiner aus und haut einem eine in die Fresse, weil die Leute sitzen ja mit dem Rücken nach vorne, keiner kümmert sich drum und so weiter. Ich meine, Demos halten einen gesamten Stadtverkehr auf. Ja. Was wird die Folge sein? Ich habe einmal jemanden getroffen, der dieses Thema ernst genommen hat. Ich habe das noch nie bei irgendeiner Veranstaltung über die Zukunft des autonomen Fahrens. Die Leute denken immer nur von der Technik her. Mhm. Die denken nicht darüber, was für einen Preis ich bezahle, dass ich pausenlos gemonitort werde. Und ich habe einmal jemanden getroffen, der mit mir eine ernsthafte Diskussion darüber gegangen ist. Der arbeitet für einen Geheimdienst und für ein großes Luftfahrtsunternehmen. Und der sagt ganz einfach, wenn du dich auf die Kreuzung stellst, dann blinkt dein Handy, piepst und dann steht da 2000 Euro Strafe. Okay. Die wissen, wer du bist.
Ja, jetzt kommen wir dystopisch ran, ne?
Ja, aber wir zahlen einen wahnsinnigen Freiheitseinschränkungspreis dafür, dass wir weniger Verkehrstote in der Stadt haben. Und nochmal, ich klebe ja nicht am Alten. Ich fand das ja unter dem Gesichtspunkt leiser, smarter, weniger Energieverbrauch. Man kauft das Ding nicht mehr selber und so. Es gibt ja viele Vorteile. Aber mir scheint das nicht zu Ende gedacht zu sein. Das ist so ähnlich wie im Augenblick habe ich so viel Ärger, weil ich an der E-Mobilität zweifle. Ja, ich bin ja auch so ein Freund von diesen Wasserstoffsachen und so weiter. So, und da kommen jetzt, was für Lobbys da auftreten. Also mit welcher Brutalität, ich habe zwei läppische Sätze dazu gesagt, ich da jetzt attackiert werde, ja, Klappe halten, keine Ahnung von und so. Mhm. Und da geht es immer darum, was man jetzt mit Wasserstoff machen kann und was man jetzt mit E-Mobilität machen kann. Ja, meine Argumentation ist, wenn du so viel Geld in Wasserstoff steckst, wie du jetzt in E-Mobilität, was meinst du, was du in 10, 15 Jahren machen kannst, dann brauchst du kein Lithium mehr und sowas, ja?
Ich finde ja, da ist immer das spannende Argument, das versuche ich dann auch immer zu sagen, mir ist es grundsätzlich egal, mit was das Ding dann am Ende läuft. Ich will nur nicht, dass es aus dem Boden kommt de facto und uns die Luft verpestet. Ne?
Ja. Also und da ist die E-Mobilität, ich habe manchmal das Gefühl, wir steigen darauf ein, um dann wieder auszusteigen auf Wasserstoff.
Ja, aber wenn es eine Übergangslösung ist, dann sei es so, oder? Es hat ja viele Übergangstechnologien gebraucht.
Weißt du, was diese Übergangslösung infrastrukturell für Milliardenverträge, Beträge verschlingt, die dir dann wieder fehlen, um in die wirkliche Zukunftstechnik zu investieren?
Ja, ich fahre ganz gerne Elektroauto, deswegen.
Ich bin ja nicht dagegen. Also erstmal ist es ja beides Elektroautos. Der Unterschied ist ja, ob es batteriegetrieben ist oder nicht. Der Unterschied liegt ja nur auf der Ebene der Batterie. Beides ist E-Mobilität letztlich. Ne? Also auch Brennstoffzelle oder es ist beides. Es sind zwei verschiedene Varianten von E-Mobilität. Und da meine ich, setzen wir nicht auf die richtige.
Ich finde die Frage ganz spannend, weil ich weiß, dass du so Social-Media-Verweigerer bist zum gewissen Grad. Also deine Präsenz ist jetzt nicht so...
Verweigerer ist schon wieder...
Stark?
Ja, ist zu stark. Nicht Mitmacher ist kein Verweigerer. Okay. Also ich bin deswegen nicht in Social-Media präsent, weil ich als allererstes, bevor ich darüber nachdenke, ob es sinnvoll ist, sage, dafür habe ich keine Zeit. Ich habe die ganze Zeit. Und dann ist auch die Frage, welchen sittlichen Nährwert bringt das? Ich meine, wenn ich jetzt auch noch twittern würde und würde jeden Tag meine Meinung über irgendwas kundtun, wie Millionen andere auch, ja und so what? Ich meine, wozu sollte ich das machen? Mein Mitteilungsbedürfnis ist nicht so groß. Also wenn ich an meinen Büchern arbeite, rede ich den ganzen Tag nicht. Also da würden dann die Leute erwarten, dass ich irgendwas kommentiere oder so. Das muss ja auch nicht zu allem seine Meinung sein. Ich sage ja schon zu viel meine Meinung, aber doch nicht zu allem. Also ich sehe nicht, warum ich das machen soll.
Ja, ich habe mich
es
dem
ist
auch
aber
entzogen.
Keine Verweigerung im Sinne von, ich bin aus Prinzip dagegen, sondern ich habe mich nie damit befasst, weil ich nie einen Vorteil darin gesehen habe.
Okay, weil ich wollte so ein bisschen überleiten in die Frage, das ist natürlich jetzt auch, Tim, viel, was du geschrieben hast, natürlich auch interessant. wie das mit der individuellen zwischenmenschlichen Kommunikation so langsam sich ein bisschen verläuft. Ich habe das Gefühl, jetzt wird es langsam wieder besser, aber es hat sich so eine Zeit lang ziemlich desassoziativ verlaufen.
Das stimmt, wie immer, wenn was Neues kommt. Mhm. Ich würde mal sagen, als der Fernseher kam, haben die Leute sich nicht mehr zum Kartenspielen verabredet. Man muss sich nicht immer vorstellen, was das für ein Umbruch war. Also ich habe immer gefragt, was habt ihr eigentlich gemacht, meine Großeltern, bevor es Fernsehen gab? Mhm. Und sagen die, meistens Karten gespielt. Ja, dann kamen Freunde oder Nachbarn oder sowas und dann hat man abends zusammengesessen und Karten gespielt. Und als der Fernseher kam, saß jeder alleine vor seinem Fernseher oder ein Paar, ja, und war von den anderen abgeschottet. Und das Gleiche ist mit Social Media auch passiert. Nun hat der Fernseher nicht zur Vereinsamung geführt, zur kollektiven. Und der Fernsehkonsum ist ja ab einem bestimmten Punkt auch nicht mehr gestiegen. Schon seit langer Zeit, also lange bevor der Computer kam, ist der Fernsehkonsum nicht mehr gestiegen. Der hat sich auf gemessene 3 Stunden pro Haushalt pro Tag oder sowas. Ja, aber das ist ja oft, die bügelt und im Hintergrund läuft das Fernsehen oder so. Aber er steigt nicht. Und das ist ja bei Social Media auch so. Er ist ja sogar, bei jungen Leuten sinkt es sogar relativ stark.
Ich bin auch schon ausgestiegen.
Sinkt relativ stark. Eigentlich ist das Beste, was man über Facebook sagen kann, das ist super für alte Leute.
Da sind sie jetzt auch am meisten.
Das ist doch so. Die können, wenn sie nicht mehr so mobil sind und ihre alten Klassenkameraden und die Kontakte pflegen und sowas alles. Dafür ist das doch großartig.
Ja, nur das Problem ist natürlich, dass der Informationsmanipulation, also die Menge an Informationen, die ja generiert wird über dich als Individuum und dann auch als uns als Gesellschaft, als Konsumenten und so weiter.
Das ist ja nicht, dass es soziale Netzwerke gibt, sondern soziale Netzwerke auf werbebasierten Geschäftsmodellen basiert. Mhm. Und ich würde mir natürlich sehr, sehr wünschen, sie würden genossenschaftlich organisiert. Daran arbeiten auch relativ viele Leute, mit denen ich schon Kontakt hatte. Silicon Valley gibt, wirst du ja wahrscheinlich wissen, also den allergrößten Teil ist Robotik. Das ist die Nummer 1. Die Nummer 2 ist Medizin, die Nummer 3 ist Ernährung und die Nummer 4 ist KI. Und wir reden jetzt nur noch über KI. Und der Punkt bei KI ist ja auch, diese ganzen auf Personendaten basierenden KI-Modelle. Da brauchen wir gar nicht erst mit anfangen. Erstens kommen wir da in lauter rechtliche Probleme und zweitens sind die Chinesen uns da haushoch überlegen. Und wenn man diese Software braucht, kann man sie auch kaufen. Mhm. Sondern wo die Deutschen gut drin sein könnten und am Anfang es zu sein, es ist die reine Produktions-KI, also Verfahrenstechnik, Messtechnik und so weiter. Also wie bauen wir Fabriken, in denen wir keine Menschen mehr machen, mit Hilfe von KI? Aber das andere brauchen wir gar nicht. Das kann man entweder günstig kaufen oder man macht es nicht. Und da verteilen wir gerade Geld mit der Gießkanne. Wir dürfen irgendeine Entwicklung nicht verpassen und geben überall irgendwo Geld. Die sind so überfordert.
Statt zu fokussieren ist jetzt das...
Der ganze Bereich Quantencomputer ist eine spannende Geschichte. Aus deutscher Sicht, da ist der Zug noch nicht abgefahren. Der Bereich KI-Anwendungen in der Industrie ist ein spannender Bereich. Die Sachen, alternative soziale Netzwerke aufzubauen, wäre ein spannender Bereich. Und der Ausstieg aus der Massenfleischproduktion hin zu Laborfleisch. Das wären solche 4 Sachen, wo ich sagen würde, brauchen wir große Investitionsprogramme.
Ich bin gerade bei der Laborfleisch-Sache sehr stark dahinter, weil ich glaube auch, man kann auch so argumentieren, dass man sagt, gerade wenn dann Laborfleisch, was es ja auch wahrscheinlich wird, die Hauptbiomasse an Fleisch ist, die man konsumiert, gerade dann wird ja noch für den wirklich guten, regionalen, ökologischen Tierbau, das wird ja dann wieder zu einem Luxusprodukt werden.
Der wird auch noch teurer werden und der wird sich noch stärker abheben vom Fleisch von der Stange quasi.
Aus der Tube, ne?
Ja, das stirbt nicht aus, das wird auch nicht verboten werden. Mhm. Aber das wird dann seltener und teurer und so weiter. Eigentlich für den Biobauern ist das eine gute Entwicklung.
Eben.
Aber ich habe süße Scharmützel gehabt. Also als ich zum ersten Mal, als mein Buch Tiere denken rauskam, haben die Grünen mich eingeladen, Heinrich-Böll-Stiftung. Und da habe ich mit dem Vorsitzenden des Ökobauernverbandes gesprochen. Der ist halt so ein Adeliger, ich weiß den Namen nicht mehr. Der ist aggressiv geworden. Der war wahnsinnig dagegen. Warum war der so wahnsinnig dagegen? Weil jetzt ist der Ökobauer der Gute, der Massentierhalter der Schlechte.
Wenn das
Fellfleisch kommt, dann stellt sich die Frage, wieso hältst du überhaupt noch Kühe in deinem Stall? Ja. Und jetzt kommt der zum ersten Mal in seinem Leben, nachdem der 40 Jahre auf Seiten der Guten stand, in eine Sandwich-Position, wo nicht mehr klar ist, ob er der Gute ist. Das hat diesen Mann wütend gemacht. Und dann kam die Argumentation, die Technologie macht die Welt kaputt. Und jetzt kommt wieder Technologie.
Okay.
Ja, also dann kam sozusagen dieser alte grüne Fundamentalismus der frühen 80er Jahre in ihm hoch, als ihm nichts mehr einfiel. Mhm. Ja, das war interessant.
Es ist ja auch oft eben die Fallback-Position, oder? Also dieses, im Ende ergibt man sich dann den technologischen Overlords und sie sind böse und werden machen alles moralisch schwieriger, ja, oder?
Also dahinter steht der Gedanke, die Technik hat diesen Planeten zerstört und zerstört sie immer weiter und deswegen kann der Planet mit Hilfe der Technik nicht gerettet werden.
Die These ist ja, dass es eine Biosphäre und eine Technosphäre gibt, ja, genau, oder? Und dass die sich genau, ja, eben nicht sozusagen gegenseitig umbringen müssen.
Mein Bruder ist auch Anhänger dieser Theorie. Also es gibt's. Der ist eigentlich kein Fundamentalökologe, aber da alles, was aus dem Silicon Valley kommt und so weiter, immer böse ist, ist natürlich auch das Kunstfleisch böse, weil es ja die Bösen machen. Und ich sage, wir müssen das den Bösen abnehmen, weil es ist nicht so schwer selber zu machen. Mhm. Aber ich habe Angst, dass die Bösen, in Anführungszeichen, dass die sich die Verfahren patentieren lassen. Da wird hier nicht drüber diskutiert. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe diese ganze Bioethik-Diskussion seit Mitte der 90er Jahre verfolgt, kommentiert und mich damit beschäftigt. Und seit 1997 gibt es sowas wie Patente auf Leben. Hm. Und zwar war das sogenannte Novartis-Urteil. Und das heißt, offiziell sind das keine Patente auf Leben, sondern Patente auf Verfahren zur Herstellung von. Also bestimmte Verfahren zum Klonen kann ich mir patentieren lassen.
Okay.
Und natürlich könnte ich mir bestimmte Verfahren zur Herstellung von Zellfleisch patentieren lassen. Das ist nicht ausgeschlossen. Und wenn das passiert, und darauf gehört das Silicon Valley ein riesen Interesse. Mhm. Denn nur dann machen sie ja das ganz große Geschäft. Dahinter ist es so ein Thema, wo keiner drüber redet. Was aber hinter den Kulissen extrem wichtig ist. Weil wenn das passiert, dann ist irgendwann die Hälfte der Ernährung der Welt in den Händen weniger Konzerne. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Und da müssen wir jetzt die Weichen stellen. Indem wir die gleichen Verfahren jetzt schon anwenden und alles Mögliche machen, dass sie gar nicht mehr patentierbar sind, weil sie schon lange nicht mehr Exklusivbesitz sind.
Das habe ich mir auch gerade gedacht, also gegenpatentieren, das wird ja dann auch wieder nur ein bisschen
messy.
Nein,
aber das ist eine gefährliche Entwicklung daran.
Aber das würde ich noch gerne fragen, wie ist denn da die Logik dahinter, dass die Konzerne sind immer die Bösen, weil sie auf Profitmaximierung aus sind? Oder was ist da die moralische Kette?
Die Abhängigkeit. Also wenn man das Kunstfleisch, die Negativargumente, ich bin ja dafür, aber wenn man die Negativargumente sammelt, dann bedeutet das, wenige Konzerne überfluten den Weltmarkt, weil patentiert und so weiter, mit ihrem Fleisch. Was ist die Folge? Was wird aus dem Maasai-Krieger mit seinen Kühen? Mhm. Ja, der kann nicht mehr konkurrenzfähig, auch in Afrika nicht, weil das andere so günstig ist. Das heißt also überall in der Welt Millionen von Menschen, die davon leben. Und zwar nicht nur die Rinderbarone in Brasilien, sondern auch die Kleinbauern mit ihrem Vieh. Mhm. Ja, die sind nicht mehr konkurrenzfähig und gehen dann als arme Tagelöhner in die Städte und verelenden da. Und diese Gefahr gibt es. Also ich bin natürlich wegen des ökologischen Grundes, auch aus ethischen Gründen dafür. Aber das ist der Punkt, worüber sich die großen Konzerne ja keinen Kopf machen. Hm. Wenn es aber so wäre, dass man die Verfahren nicht patentieren kann, dass jeder sein Silo dahinstellen kann, dann könnte man auch mit Hilfe von Entwicklungshilfeprojekten und was weiß ich, auch in Afrika solche Silos bauen und das selber erzeugen. Hm. Also es geht um demokratische Teilhabe an diesen technischen Forschern.
Das ist ja grundsätzlich eine...
Also nicht die Konzerne an sich sind die Bösen, das ist schon böse. Es geht darum, wenn die großen Silicon Valley-Konzerne bestehen aus Investitionskapital. Ihr Marktwert ist einzig und allein die Summe des in sie investierten Kapitals, nicht mehr und nicht weniger. Es sind ja nicht Maschinen oder so. Was hat Facebook denn schon für Maschinen? Das ist ja nichts. Sondern der Wert ist die Summe dessen, was der saudische Ölfonds da reinsteckt, der norwegische Ölfonds, was die großen Pensions- und Rentenkassen da reinstecken und. Das ist das Vermögen dieser Konzerne. Und die Leute haben einzig und allein ein Interesse an Rendite und ansonsten gar nichts. Da geht es nicht darum, was Herr Zuckerberg denkt, sondern es ist die Struktur des Unternehmens. Mhm. Er ist ja den Aktionären verpflichtet. Und die werden sich natürlich jubeln, wenn es Patente gibt. Und die machen sich überhaupt keinen Kopf über den Kleinbauern in der dritten Welt. Und böse sind nicht die Menschen, sondern böse ist dann die Auswirkungen dessen.
Gut, und somit sind wir dann wieder quasi am Anfang des Gesprächs gelandet. Wunderbar. Gut, das mit der Postwachstumsökonomie, das regeln wir dann noch ein andermal.
Ja, also, ich glaube ja, dass es keine grundsätzliche Systemalternative zum Kapitalismus gibt, auf der Makroebene. Ich glaube aber, dass es Systemalternativen zum Kapitalismus auf der Mikroebene gibt. Also was wir hier genossenschaftlich und so, da fangen wir gerade erst an, da ist viel möglich. Das wird aber nicht dazu führen, dass der Kapitalismus abgeschafft wird, sondern das führt dazu, dass wir, und das ist mir ein wichtiges Thema, mehr Sozialismus im Kapitalismus implementieren, und zwar nicht zum ersten Mal. Also wenn wir uns den Kapitalismus von 1780 oder 1830 angucken, da war null Sozialismus implementiert. Ja, da waren 80% der Menschen, das entweder arme Bauern oder Fabrikarbeiter, und es ging ihnen unfassbar beschissen. Und die Lebenserwartung ist noch gefallen. Mhm. In England damals von 35 auf 31 Jahre. Also grauenhaft, die haben die Kinder in die Berglage gesteckt, da wo die dann hängen geblieben sind. Also ein einziger Scheiß. So, und was haben wir gemacht? Irgendwann haben die aus Angst vor den Linken, vor der Gewerkschaftsbewegung, vom Kommunismus, etwas Sozialismus in den Kapitalismus implementiert. Das hieß damals auch Sozialismus. Das war, dass man mit 70 eine Rente kriegt oder mit 72. Die hat man dann, wenn man das Alter überhaupt erreichte, die allerwenigsten haben es erreicht, noch 2 Jahre bezogen. Aber man hat es überhaupt mal gemacht. Und wir werden jetzt, Steigerung der Produktivität, mehr zwar nicht, die nächste Tranche Sozialismus in den Kapitalismus implementieren. Das müssen wir, weil uns sonst der Laden auch in die Luft fliegt. Auch ökonomisch müssen wir das. Das ist der Prozess, vor dem wir jetzt stehen.
Und nicht
den Kapitalismus zu ersetzen, weil da haben wir ja nichts.
Das ist nämlich die Frage. Wir haben da nichts. Und andererseits merke ich, ich habe mit relativ vielen Philosophen schon oft immer über diese Thematik gesprochen und bin dann immer darauf gekommen, dass immer am Ende sitzt die große Sorge des Klassenkampfes wieder, oder? Wenn man das jetzt nicht gelöst kriegt?
Wenn man es nicht gelöst kriegt, würden wir, so wie das in Deutschland immer ist, nicht die Linken an die Macht kriegen, sondern die Rechten. Mhm. Ich halte es für durchaus denkbar, dass wir als Antwort jetzt nicht das, worüber wir jetzt reden, kommt. Nicht Implementierung von mehr Sozialismus, nicht Nachhaltigkeit, sondern Trotz. Das wäre jedenfalls wahrscheinlich. Wenn man sich die erste industrielle Revolution anguckt, Musterbeispiel Frankreich. Frankreich, Agrarstaat, wird innerhalb kürzester Zeit industrialisiert. Und zwar so in der Zeit 1820, 1830, im Rekordtempo. Und wenn man sich guckt, was ist passiert? Die waren ja mal Avantgarde, französische Revolution. Was passiert? Die Revolution wird zurückgedreht, Herrschaft des Direktoriums, also das Besitzbürgertum, nimmt den kleinen Leuten wieder ihre Privilegien. Dann kommt ein Schwachmat namens Napoleon, ja, nutzt das Chaos, ja, und stürzt halb Europa um. Was kommt nach Napoleon? Nicht die Französische Revolution wieder zurück, nicht die Werte, nein. Die Bourbonenkönige, die man geköpft hatte in der Französischen Revolution. 15 Jahre lang spielt man noch einmal 18. Jahrhundert. Also restaurative Kräfte. Die Kirche kommt wieder an die Macht. Es gibt eine totale Zensur. Alles wird zurückgedreht. Dann gibt es 1830, ja, die Juli-Revolution, da kommt das Besitzbürgertum wieder dran, gegen den Adel. Aber weil die kleinen Leute nichts davon haben, kommt 1848 die kleinbürgerliche Revolution. Und wir nutzen es aus, der Donald Trump des 19. Jahrhunderts, Napoleon der Dritte. Ja, also auch so eine Operettenfigur sondergleichen. Also die Französische Revolution nicht, wie man damals dachte. Und wie, da könnte ich lange drüber reden, ganze Denkschulen, die sogenannten Ideologen, das war damals ein positives Wort, das ist ein französisches Wort. Ideologen waren diejenigen, die auf wissenschaftlicher Basis, ja, die vernünftigen, dem Fortschritt entsprechenden Maßnahmen einleiten zur Beglückung der Menschheit. Das war damals der Gedanke. Die haben sich nicht durchgesetzt, sondern durchgesetzt jeder Scheiß. Und das kann uns auch passieren. Also ich halte durchaus für denkbar, wenn die Grünen, haben ja zwei Möglichkeiten, wenn sie stärkste Partei werden sollen, entweder mit der CDU oder mit Linkspartei und SPD. Die etwas wahrscheinlichere Lösung wird, dass sie mit der CDU koalieren, aber die CDU wird dann von Friedrich Merz geführt werden. Mhm. Weil Annegret Kramp-Karrenbauer wird die Herbststürme im Osten als Parteivorsitzende nicht überleben, weil die CDU so schlecht abschneidet. Dann wird es Merz, und wie soll eine Habeck-Baerbock mit Merz, das geht ja nicht. Wenn die das machen, sind die Grünen erstmal kaputt und korrumpiert. Die andere Variante, sie koalieren mit links, wird dazu führen, dass sich die CDU mit der AfD wieder näher zusammenschließt. Und dann werden wir ganz harte Rechts-Links-Schablonisierung
in der Politik haben. Ne?
Und dann könnte es sein, dass sich der rechte Block durchsetzt. Und dann haben wir wieder 10 Jahre oder was weiß ich was, Restauration. Dann wäre Merz sozusagen in der Rolle der Bourbonenkönige. Da wird nicht genug für Klima gemacht werden. Ja, dann wird die Spaltung in Arm und Reich größer. Ich meine, der Merz hat schon die Gegenalternative zum Grundeinkommen skizziert. Der hat gesagt, naja, wenn die sozialen Sicherungssysteme, das weißt du ja auch, hier nicht erhalten bleiben, da gibt es eine ganz einfache Lösung. Investier doch in Aktien. Ja, aber das ist ja das, was er sagt. Und dann sagt er, in Amerika 50% der Bevölkerung, ja, sorgen für ihr Alter mit Aktien vor. Ja, warum? Weil sie sonst nichts kriegen.
Bei keinen Optionen. Ja,
sich in der Phase, in der wir jetzt bewegen, disruptive Ökonomie, sollte ich am besten mal Automobilaktien oder Energieversorgeraktien oder sowas kaufen? Ich meine, das führt ja dann dazu, dass die Leute im Alter verarscht sind und nichts mehr haben.
Restauration, das ist ja... Ist ja
ich benutze diesen Begriff gerne. Der wird ja im Augenblick nicht benutzt. Aber er trifft die Sache. Also der trotzige Versuch der Wiederherstellung einer alten Ordnung.
Ja, wie findest du Regression? Weil es ist ja eine regressive Tendenz, weil man sehnt sich ja nach etwas, von dem man sich irgendwie festklammern
kann. Regressiv würde ich sagen, ist die Gemütslage. Ja, und restaurativ wird die eine Politik sein, die versucht wieder anzuknüpfen, bevor diese Debatte, die wir jetzt haben, überhaupt losgetreten war.
Dann eine letzte kurze gewagte Prognose. Siehst du, dass wir das besser hinkriegen, als jetzt immer wieder diese ganzen Schleifen durchmachen zu müssen? Oder werden die Schleifen kleiner?
Ja, also ich hoffe, dass die Phase nicht so lange dauert. Also dass die Restaurationszeit, wenn sie kommt, ich halte die Chancen für 50-50. Mhm. Ich glaube natürlich, dass das Vernünftige langfristig gewinnt. Aber ich möchte nicht, dass die Langfristigkeit so langfristig ist. Ja, weil ich meine, beim Klima und was, wir haben keine Zeit. Mhm. Also wir können uns keine 15 Jahre Trump mehr leisten. Ja? Und auch keinen deutschen Trump, ja, der den Klimawandel bezweifelt oder den Leuten sagt, sie sollen mit Aktien vorsorgen, während hier gerade das Umlagesystem kaputt geht.
Ja, ja. Entzückend. Gut, auf der doch eher optimistischen Note sage ich mal vielen Dank.
Ja, gerne.